Wirklich ein Gott, der liebt, der versorgt in allen Dingen. Und ich wünsche mir so, dass das endlich mal sackt bei uns allen, dass er wirklich dieser Vater ist, bei dem die Fülle ist, bei dem alles ist, was wir brauchen, was wir je bräuchten. Ja, er weiß es doch schon, er weiß es schon im Vorhinein. Und Katharina hat vorhin auch schon gebetet, dass er, ja, oder Gott gedankt, dass er ein Gott ist, der sich offenbart. Er ist doch keiner, der sich versteckt, der irgendwie uns rätseln lässt, ob er jetzt wirklich da ist, sondern es gibt so viele Hinweise, so viele Gelegenheiten, wo er uns zeigt, was für ein liebender Vater er ist. Und das haben wir auch letzte Woche, ging es ja eigentlich auch darum, ja, dass sich der Vater zeigt, nämlich dass sich der Vater zeigt durch Jesus. Wer den Vater sehen will, der muss Jesus sehen. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und wir haben gehört, dass sich Jesus, ja, wie können wir denn den Vater sehen? Oder in was können wir es denn sehen? Und der Klaus hat es ja sehr ausgeführt auch, dass wir sehen können in dem, was Jesus tut, ja, wenn wir die Werke anschauen von ihm. Aber auch natürlich in dem, was Jesus sagt. In allem, was Jesus sagt, sehen wir das Wesen des Vaters. Und deswegen ist es auch so wichtig, und ich finde es super, Jael, dass du das anbietest, auch mit dem, dass wir das Wort lesen. In diesem Wort sehen wir den Vater. In diesem Wort erleben wir das Wesen des Vaters. Und auch das, was Jesus direkt sagt, das heißt ja, dass der Heilige Geist uns an alles erinnert, was Jesus sagt. Und es gibt manche Bibeln, besonders im englischsprachigen Raum, da ist alles, was Jesus sagt, rot gedruckt. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Bibeln? Das sind so spezielle Ausgaben. Hat jemand von euch eine? Gibt es auch auf Deutsch, gell, inzwischen, oder? Ah ja, aber auf Deutsch, ja. Und da ist alles, was Jesus sagt, ist rot gedruckt. Wo finden wir denn das überwiegend? Wo ist es überwiegend rot? In den Evangelien natürlich, ja, da wo wir sehen, was sagt Jesus direkt am Anfang von der Apostelgeschichte noch. Und jetzt wäre es interessant eigentlich zu gucken, ob auch in der Offenbarung in den ersten zwei Kapiteln auch was Rotes steht. Hast du dabei? Oh, das wird mich jetzt interessieren. Ja? Offenbarung 1 und 2. Weil meistens, wenn wir daran denken, was Jesus, ja, ist rot? Halleluja. Halleluja. Weil meistens, wenn wir daran denken, was Jesus gesagt hat, denken wir an die Evangelien natürlich. Als Jesus hier leiblich auf der Erde war, aber am Anfang der Offenbarung, da gibt es was Einzigartiges. Da gibt es nämlich Briefe direkt von Jesus an die Gemeinde. Ja? Da gibt es Briefe, die wirklich so lauten, dass Jesus selber zu Johannes gesprochen hat und gesagt hat, schreib auf, was ich sage. Und es sind direkte Jesus-Worte eigentlich, was wir da lesen. Kapitel 1 und 2 und 3 der Offenbarung, da hören wir, wie Jesus direkt spricht zu den Gemeinden. Und ich glaube, dass wir auch das wirklich nehmen müssen als diese Worte von Jesus, die den Vater zeigen. Die zeigen, wie der Vater denkt über uns, über die Gemeinden denkt. Weil Johannes hatte diese Begegnung mit Jesus und er sagte zu ihm, schreibe, was ist und was geschehen wird. Also er sagt zwei Dinge über das, was im Moment geschieht und über die Zukunft, was geschehen wird. Und interessanterweise, ich hatte das schon so auf dem Schirm, wir haben als Leitungsteam wirklich auch den Eindruck gehabt, schon einige Zeit, dass wir uns mit diesen Briefen direkt von Jesus an die Gemeinde, ich glaube, das ist auch die erste Folie, können wir gerne mal einblenden, dass wir uns damit beschäftigen sollen, weil es wichtig ist für diese Zeit. Und ich fand sehr interessant, dass der Rainer vor zwei Wochen im Gottesdienst auch einen beträchtlichen Teil von diesem ersten Kapitel gelesen hat, hier wie praktisch Jesus dem Johannes erscheint. Und wir haben verstanden oder wir verstehen, dass das, was in diesen Gemeinden los ist, ja, über die Jesus schreibt, dass das sehr wichtig ist auch für die Nachfolge in der letzten Zeit, weil es einfach beschreibt, was uns davon abhält, so zu leben, aber auch, was uns dazu hinbringt, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Und deswegen sind diese Worte auch so wichtig, ja. Und der Heilige Geist, er soll uns auch daran erinnern, er erinnert uns an die Worte von Jesus, er soll uns auch genau daran erinnern, was er hier zu diesen Gemeinden spricht. Und nicht umsonst hören wir hier immer, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, hör darauf. Und das hat Jesus früher schon in seinem, ja, als er hier leiblich auf der Erde war, hat er auch das schon angesprochen und hat gesagt, ja, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Und deshalb ist so wichtig, dass wir das auch hören. Wir werden also in den kommenden Wochen und Monaten öfter mal, jetzt nicht jeden Sonntag, aber öfter mal wirklich da weitermachen, uns genau diese Jesus-Worte aus den Sendschreiben aus Offenbarung 1 bis 3 genauer anzuschauen. Und heute aber möchte ich so wie so eine, ja, einen kleinen Einstieg machen, noch nicht mit den Briefen an sich, sondern eigentlich, was dazu hinführt, nämlich über den Sender sprechen, über Jesus sprechen, der diesen Auftrag gibt, das aufzuschreiben, und aber auch über uns als Empfänger. Was macht es mit uns? Mit welcher Haltung gehen wir an diese Briefe dran? Und bevor ich das tue, möchte ich, oder bevor wir es zusammen lesen, möchte ich einfach auch noch dafür beten, dass wir wirklich diese Ohren haben zu hören. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du wirklich dieser Gott bist, der sich offenbart. Ja, dass du uns nicht rätseln lässt, wie du bist. Oder dich irgendwie suchen und wir finden dich nicht, sondern du bist der Gott, der sich finden lässt. Der Gott, der sein Wesen offenbart. Und ich bete, dass wir wirklich Hörende sind, dass wir diese Ohren haben zu hören, was du uns heute sagen möchtest. Dass wir offen sind, dass wir ein offenes Herz bekommen dafür, ja, welches Werk du auch an uns und an unseren Herzen tun möchtest. Und dass wir verständig werden. Herr, wir verstehen, dass wir nicht aus unserem Verstand heraus verständig sein können, sondern dass du, Heiliger Geist, uns erklärst, was es mit uns zu tun hat, hier und heute. Danke, Herr, dass du wirkst. Amen. So, wir wollen mal zusammen lesen. Offenbarung 1, das ganze Kapitel, Offenbarung 1. Ich habe die Übersetzung aus der neuen evangelistischen oder die neue evangelistische Übersetzung. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne in eurer Übersetzung mitlesen. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb ließ er es durch seinen Engel, seinem Diener Johannes, zukommen. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Was für eine Verheißung ist auch darauf, dass wir das heute lesen, hier und heute. In anderen Übersetzungen heißt es noch, wer das laut liest, ja, und dadurch auch hört, dass da ein Segen drauf liegt, wenn wir diese Worte in den Mund nehmen, beziehungsweise wenn wir sie hören. So, wir sind jetzt schon gesegnet, oder? Ja, durch das, was wir hier hören. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem glaubwürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Halleluja. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, denn wir sind ja mit Jesus vereint. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf der Insel Patmos verbannt. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und in der Mitte von ihnen jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für den Tod und sein Reich. Schreibe nun auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was danach geschehen werde. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der 7 Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die 7 goldenen Leuchter bedeuten. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. So, da steckt sehr, sehr viel drin, aber ich will mich wirklich heute mal fokussieren auf die Leuchter, ja, also auf die das empfangen, die Empfänger dieser Briefe und auf den, der sendet, nämlich den Menschensohn. So, warum schreibt er das, was noch kommt? Warum schreibt er das gerade an diese 7 Gemeinden? Es gab ja damals mehr als 7 Gemeinden schon, auf jeden Fall. Warum gerade an diese 7 Gemeinden? Und wenn wir die Offenbarung schon gelesen haben, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann sehen wir, dass die 7 ja immer wieder erscheint, stimmt's? In der Offenbarung, da kommt ja immer wieder 7 vor. 7, eben 7 Briefe, 7 Gemeinden, aber auch später. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Plagen, ja, also da kommt ja ganz viel immer diese 7 vor. Und deshalb ist eigentlich auch klar, dass es bei der Zahl 7 jetzt nicht nur um diese Zahl an sich geht, also um die Anzahl, sondern das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Und wir wissen, dass überall, wo das vorkommt in der Bibel, es kommt aber an anderen Stellen noch vor, dass diese 7 immer die Zahl von Vollständigkeit, von Perfektion bedeutet, von Fülle, von Komplettsein, von Einheit. Das ist das, wofür die 7 steht. Immer wieder, ihr könnt schauen in der Bibel, wo das vorkommt. Dafür steht es. Und deshalb können wir das auch so verstehen, dass diese Briefe nicht nur an diese 7 speziellen Gemeinden in Kleinasien gerichtet sind, sondern dass Gott hier sein Herz und seine Gedanken an die Gemeinde, an allen Orten und zu allen Zeiten auch ausdrückt. Das ist eigentlich das, wofür diese 7 steht. Das heißt, auch an uns hier in Herbolzheim in 2024. Diese Briefe, die gehen an uns, die gehen uns was an. Sie sind komplett, sie sind das, was Gott ausdrücken will von seiner Haltung her. Und genauso wie der Römerbrief oder der Epheserbrief an die Gläubigen gilt, ja, für alle Zeiten, obwohl sie an eine bestimmte Gemeinde gerichtet sind, so müssen und können wir auch diese Briefe anwenden auf uns direkt. Und wenn wir später sehen, was in diesen Briefen vorkommt, ich nehme es mal so ganz grob vorweg, ja, wir sehen, dass in vielen dieser Briefe von geistlichen Problemen die Rede ist, die mitten in der Gemeinde vorkommen. Ja, wir sehen da Sünde, wir sehen Nachlässigkeit, wir sehen sexuelle Unreinheit, wir sehen Versagen. Ja, ganz viel kommt da vor, die über Jahrhunderte eigentlich die Gemeinde geschwächt haben, sodass die Gemeinde eigentlich nicht das sein konnte, wofür sie Jesus gedacht hat. Ja, dieses Licht und dieses Salz in der Welt. Natürlich war die Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch Licht und Salz, aber absolut geschwächt, immer auch geschwächt durch diese Dinge, die da vorkamen. Und wir reden wir lesen in diesen Briefen aber auch, das bleibt nicht dabei, einfach nur den Status quo festzustellen, sondern wir sehen überall diese Gegenmittel, die Gott hat dafür. Ja, wer sagt, hey, ich will euch da herausbringen und ich zeige euch den Weg da raus. Und zwar Mittel, die damals wie heute absolut wirksam sind. Das lesen wir auch darin. Warum? Weil die Anweisungen, die Jesus in diesen Briefen gibt, absolut voller Weisheit und Einsicht sind. Und wenn wir es nur verstehen würden, dass sie im Prinzip uns zeigen, wie wir in dieser Kraft leben können, die von Gott kommt, wie Leidenschaft für ihn wiederhergestellt wird und wie eigentlich Heil in allen Bereichen unseres Lebens, wie das Gott wiederherstellen will. Und das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch, dass alle Bereiche unseres Lebens in dieses Heil, in diese Kraft von Gott her hineinkommen. Und das ist das, was er uns in diesen Briefen auch zeigt. Und ich bete wirklich, dass während wir uns mit diesen Briefen beschäftigen, in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir eine Sicht dafür bekommen, eine Sicht für diesen Schatz, der darin liegt, diesen Lebensstil zu leben, den Gott uns hier vorlegt, durch diese Briefe. Warum? Weil es ein Ruf ist von Jesus selber an die Gemeinde in dieser Zeit. Der Ruf an die Gemeinde, komm, kehr um zu dem, was ich für dich vorbereitet habe. Und dieser Ruf, der ergeht auch heute noch hier an uns. Petrus nennt die Gemeinde ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Haben wir das nicht gerade eben schon irgendwo gelesen? Das ist genau das, wie Johannes das vorstellt, ne? Er, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott. Und der Petrus schreibt, das lesen wir im Petrusbrief. Wir sind ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Wozu? Das lesen wir weiter. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Deswegen hat er uns gerufen. Er hat uns gerufen, weil er uns liebt, damit wir in seinem Licht leben, aber dann auch, dass wir dieses Licht weitergeben, dass wir selber Licht sind und zeigen, was für ein herrlicher Gott er ist. Dein Leben, jedes Leben von allen, die wir hier drin sitzen, soll zeigen, was für einen herrlichen Gott wir haben. Das ist das, was deine Berufung ist. Ja, bei deiner Berufung Sohn, Tochter zu sein und dann aber auch dieses Licht wieder zu spiegeln, das von Gott kommt. Und diese hohe Berufung hat Gott für uns und die Gemeinde, dass wir Zeugen des lebendigen Christus sind. So dass sein Geist in uns wirkt und er bekannt wird als Retter und Herr der ganzen Welt. Und genau deshalb, weil Gott sich durch uns offenbaren will in dieser Welt. Genau deshalb fängt er bei uns an mit seinem Werk. Ja, wir haben da schon darüber gesprochen. Ja, wir wollen, dass Gott irgendwelche Werke tut, ja, an irgendwelchen Leuten. Ich meine, das ist schön, wenn er jetzt dieses Werk tut da bei deinem Vorgesetzten oder was auch immer das ist. Aber oft ist es so, und er tut diese Werke auch bei anderen Leuten, aber oft fängt er bei uns an, dass das durch uns wirklich dann sichtbar wird, wie Gott eigentlich wirkt. Watchman Nee, der bekannte Christ, der auch viele Bücher, von dem es viele Bücher gibt, der hat in Gebetsdienst der Gemeinde geschrieben, in allen Dingen, die Gott hier auf der Erde tut, wird er erst dafür sorgen, dass seine Gemeinde zu ihm und für ihn steht. Und dann wird er durch sie seine Werke tun. Ich lese es nochmal. In allen Dingen, die Gott hier auf der Erde tut, wird er erst dafür sorgen, dass seine Gemeinde zu ihm oder zu ihm steht, ja, und für ihn steht. Und dann wird er durch sie seine Werke tun. Und Jesus will so an uns handeln, dass wir durch ihn dieses Licht in dieser Welt sein können. Ja, also er handelt an uns, so dass wir tatsächlich dieses Licht widerspiegeln können. Und ein zweiter Grund, warum Jesus an der Gemeinde handelt, hat damit zu tun, dass es ein wichtiges Ziel der Offenbarung ist, der Offenbarung als ganzes Buch, um die Gläubigen für die Schwierigkeiten in der Zukunft vorzubereiten. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso Jesus auch diese Offenbarung gegeben hat, damit wir vorbereitet sind für das, was kommt. Das ist doch Ziel der ganzen Offenbarung. Und hier sagt eigentlich Jesus der Gemeinde, dass sie sich mit den inneren Problemen beschäftigen muss, um dann nicht umzukippen, wenn die äußeren Probleme kommen. Also das gehört mit auch zu einer Vorbereitung und was für eine Versorgung von Gott her. Ja, das ist keine Rummäkelei. Und ich glaube, das müssen wir auch mal verstehen, dass wenn wir ermahnt werden, ja, oder wenn es Dinge gibt, die gereinigt werden, die Gott aufdeckt, dass es nicht ist, weil er gerne kritisiert, sondern weil er ein Ziel hat mit uns. Und zwar voller Liebe, ja, voller Liebe uns vorbereiten will auf diese Zeit, die kommt. Und weil er weiß, dass wenn wir jetzt schon in dieser Zeit Kompromisse machen im Glauben, wie wird es dann erst sein, wenn der Druck von außen kommt? Dann werden wir doch kippen, dann werden wir doch erst recht nicht irgendwie weiter für ihn und mit ihm stehen, wenn es wirklich Druck gibt. Und deshalb ist es ihm so ein Anliegen, dass ja Kompromisse im Verhalten, Kompromisse im Glauben, Toleranz gegenüber irgendwelcher Form von Götzendienst oder Unmoral, das, weil er weiß, dass das die Gemeinde von innen heraus schwächt, deshalb will er das aus der Gemeinde raushaben. Und nicht, weil er gerne kritisiert, sondern weil er Vorsorge trifft für uns, weil er ein fürsorglicher Vater ist. Deshalb will er, dass es rauskommt aus der Gemeinde. Und es gibt noch einen dritten Grund. Es gibt einen Grund, den wir der irgendwie, glaube ich, für viele von uns einfach so weit weg ist, dass es gar nicht so manchmal real ist. Und das ist, dass er sagt, es wird eine unglaubliche Belohnung geben für die, die überwinden. Auch das finden wir in den Briefen von Jesus, dass er sagt, wer überwindet, der. Und dann kommen Hammeraussagen. Ich freue mich schon drauf. Ich will es nicht vorwegnehmen. Das ist jetzt der Cliffhanger, ja, für alle Briefe, die noch kommen. Unglaubliche Belohnungen, die wir sehen werden, wenn wir an ihm festhalten. So, es gibt viele Gründe, wieso wir uns damit beschäftigen sollen und wieso es gut ist, wenn wir zulassen, dass Jesus an uns dieses Werk tun darf. Und vielleicht ist es heute dieser Einstieg, vielleicht ist es heute die Hauptmessage wirklich, dass wir bereit werden, zuzulassen, dass Jesus uns das sagen darf, dass Jesus uns zeigen darf, was raus muss, was drin bleiben darf. Uns auch lobt, das gehört ja auch dazu, ja, für Dinge, die gut sind. Und dass wir wirklich diese Offenheit haben und wissen, wer da zu uns spricht, nämlich Jesus selber. Was Jesus durch diese Briefe mit uns oder an der Gemeinde tun will, das zeigt sich eigentlich hier in dieser Passage von Offenbarung schon in der Art und Weise, wie Johannes das Erscheinen von dem Menschensohn überhaupt beschreibt. Und zwar noch vor der detaillierten Beschreibung. Das erste Mal, als er hier auftaucht, ist, er geht unter den Leuchtern umher. Habt ihr das vor Augen? Dieses Bild? Ich fände es jetzt mega spannend zu erfahren, was jeder von euch für ein Bild vor Augen hat. Jesus geht unter den Leuchtern umher. Wir wissen, unten stand, dass die Leuchter die Gemeinden sind. So, Jesus geht unter den Gemeinden umher. Ich kann es jetzt nur für mich selber sagen. Ich hatte immer so ein Bild und ich glaube, es hängt damit zusammen. Ich habe mal so ein mittelalterliches Bild davon gesehen, wo das dargestellt wurde, wo man so diese sieben Leuchter sieht und dann sieht man so, wie Jesus mit ausgestreckten Armen mittendrin steht. Und irgendwie hatte ich immer dieses Bild vor Augen. Er geht, oder es hieß sogar an einer anderen Stelle, er wandelt. Und ich habe mir das vorgestellt, wie er da zwischen den Gemeinden so schwebt und schaut. Und ich weiß nicht, habt ihr ein ähnliches Bild? Ich weiß es nicht. Ich habe mir aber nie die Frage gestellt, was er da eigentlich macht. Ist er einfach nur da? Für mich war er halt da einfach nur da. Ja? Jesus ist mitten unter ihnen. Ihr kennt ja dieses Wort, oder? Er ist irgendwie mitten unter ihnen. Aber habt ihr auch gewusst, dass er da was macht? Also ich habe mir das, für mich war das immer sehr diffus, ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Und ich kam eigentlich erst darauf, dass Jesus hier was ganz Bestimmtes tut, durch eine Predigt, die ich vor langer Zeit mal gehört habe. Und die hängt zusammen mit dem, was der hohe Priester gemacht hat mit den Leuchtern. Wir haben ja vor einiger Zeit über die Stiftshütte gesprochen, aber da haben wir nicht im Detail, glaube ich, darüber geredet, was mit den Leuchtern geschieht und was die hohen Priester mit den Leuchtern machen. Haben wir gemacht. Okay. Aber dass das auch damit in Verbindung steht. Und das lesen wir uns nochmal an, was der hohe Priester mit den Leuchtern macht. 3. Mose 24. Und der Herr redete zu Mose, befiehl den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen für die Leuchter, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Also die mussten also Olivenöl herbringen. Ihr wisst, diese Leuchter damals, das waren nicht jetzt Lampen, ja, die knipst man an, sondern die Leuchter, die mit Öl gefüllt sind, da ist ein Docht drin und dann wird der Docht durch das Öl genährt und dadurch brennt es dann. Außerhalb des Vorhangs des Zeugnisses, im Zelt der Begegnung, soll Aaron, das ist also der hohe Priester, sie beständig herrichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Auf dem reinen Lampenständer soll er die Lampen beständig vor dem Herrn zurichten. So, was ist denn dieses Zurichten? Also Aaron soll sie beständig herrichten und zurichten. Diese Aufgabe war, zum einen Öl nachzufüllen, ja, also dafür sorgen, dass diese Lampen brennen. Und was man auch tun musste, und das kennt ihr von Kerzen, dass man den Docht manchmal beschneiden muss, ja, sonst funktioniert das nicht. Dass man den Docht immer wieder auch herrichten muss, dass, damit es nicht irgendwie das Licht trüb wird, und dass diese Lampen wieder hell brennen. Manchmal muss man auch den Docht entfernen, ja? Oder zumindest zuschneiden oder Reste des Dochts entfernen, damit diese Lampen wieder hell brennen. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das ist, was Jesus hier tut unter den Leuchtern, wenn er umhergeht. Und dadurch kriegen wir, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Verständnis, was Jesus auch in diesen Briefen dann tatsächlich tut. Nämlich genau das, was hier die Hohepriester gemacht haben. Wir wissen, dass Jesus oft als, oder mehrere Male, als Hohepriester bezeichnet wird im Neuen Testament. Und ich glaube, dass er hier zwischen den Leuchtern umhergeht und sie zurichtet. Nochmal, die Leuchter sind die Gemeinden. Er geht unter den Gemeinden umher und er richtet sie zu, indem er was tut? Öl nachgießt. Öl ist Zeichen vom Heiligen Geist. Und Jesus hat doch gesagt, es ist doch Jesus, der mit dem Heiligen Geist tauft, stimmt's? Er ist der Öl nachgießt und der aber auch sich um die Dochte kümmert und die Dochte zuschneidet. Dinge entfernt, die da nicht hingehören. Reste entfernt, die in den Lampen dafür sorgen, dass die nicht mehr so hell brennen, wie sie eigentlich brennen müssten. Und das ist das, was Jesus macht, dass er in den Gemeinden umhergeht und das, was dazu führt, dass das Licht nicht hell brennen kann, dass er das wegnimmt. Das gibt auch uns eine ganz andere Sicht für diesen Dienst, den Jesus hier unter der Gemeinde tut. Er ist nicht einfach nur da, natürlich ist er da, aber er tut auch dieses Werk, weil er will, dass wir das Licht sind, das hell brennt und es ihn verkündigt. Und er sorgt dafür, dass das Licht nicht schwächer wird, dass die Lampen nicht ausgehen. Und wir wissen, dass das einzige Licht, das wir zu geben haben, von ihm kommt, vom Leben und von der Kraft des Heiligen Geistes in uns. Und genauso wie diese alten Lampen im Heiligtum die Aufmerksamkeit des hohen Priesters benötigen, so ist Jesus hier bei uns am Werk, um Reste zu entfernen. Und ich finde das sehr interessant, dass das im Zusammenhang steht mit dem Auftrag an die Gemeinde. Als die Gemeinde gegründet wurde oder sogar noch vor Gründung der Gemeinde, Matthäus 16, da hat Jesus zu Petrus gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. So, Jesus ist der Gemeindegründer, er hat Gemeinde hervorgebracht. Und etwa 60 Jahre später jetzt richtet er sein Wort an die Gemeinden, die daraus entstanden sind. Und er kommt und er beschneidet, er sieht sie. Er kommt mit Liebe, aber auch voller Entschiedenheit und mahnt die Dinge an, die nicht gut laufen. Aber er lobt auch die Dinge, die gut sind und bestärkt sie darin. So, Jesus ist nicht nur der, der gesagt hat, so jetzt, ich habe alles für euch getan, jetzt macht mal Gemeinde und schaut, wie ihr zurechtkommt, bis ich wiederkomme. Sondern wir sehen hier einen Jesus, der sich um die Gemeinde kümmert, der besorgt, der fürsorglich ist für die Gemeinde, indem er jetzt Bereiche beschneidet und entfernt, die seinem Willen entgegenstehen. Aber auch wir Gemeinde lobt für die Dinge, die sein Licht hell scheinen lassen. Und deswegen glaube ich, wenn wir so drangehen, ja, mit dieser Sicht für diese Briefe, was Jesus da eigentlich bei uns tun will, dann können wir es nochmal ganz anders verstehen. Und ich meine, wenn jemand das Recht hat, die Gemeinde zuzurichten oder an der Gemeinde etwas zu tun, dann doch Jesus selber, oder? Ihm gehört die Gemeinde. Und deshalb beschreibt Johannes hier nochmal Jesus, wie er jetzt ist. Ja, falls irgendjemand von uns noch diesen Hollywood-Jesus vor Augen hat, ja, mit dem Gewand und den wallenden Haaren und so, wie auch immer. Hier haben wir die Beschreibung, wie Johannes ihn beschreibt. Und ich will da aber nicht näher eingehen, jetzt auf jeden einzelnen Punkt. Aber was im Zusammenhang mit dieser Prüfung der Gemeinden zusammenhängt, sind, glaube ich, diese Augen wie Feuerflammen. Warum? Weil er, Jesus, dieser Prüfer der Gemeinden ist, der alles weiß und alles kennt, bis in die tiefsten Gedanken unseres Herzens hinein. Seine Augen durchschauen alles. Ja, sie sehen alles Gute in unserem Leben, in der Gemeinde. Sie bringen aber auch verborgene Sünde, versteckte Motivationen ans Licht. Und deshalb steht auch am Anfang der Briefe, euch ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass eigentlich in jedem Brief es heißt, ich kenne. Ja, ich kenne deine Werke. Und zwar nicht nur die, die nach außen gehen, sondern auch die, die ganz verborgen sind. Ja, ich weiß, was deine versteckte Motivation ist. Und es sagt auch zu jedem von uns, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß. Und zwar, ich weiß, kenne jede Situation, in der du steckst. Musste ich mir nicht erklären. Ich weiß aber auch deine Reaktion. Ich kenne dich durch und durch. Und aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Und das kennen wir natürlich auch schon im Zusammenhang mit geheimen Gedanken, oder? Diesen Zusammenhang gibt es doch schon mal irgendwo. Nämlich im Hebräerbrief. Da heißt es denn, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Alles liegt offen vor diesem Prüfer und Richter, dieses Gewand übrigens, das mit dem Jesus hier gezeigt wird, das ist ja so ein typisches Richtergewand zur damaligen Zeit. Dieser Prüfer und Richter Jesus, nichts entgeht ihm. Er kennt alles, er weiß alles. Was macht es mit dir? Ja, wenn du hörst, er kennt alles, er weiß alles, denkst du dann, oh nein, ja? Oder sagst du, wie gut, dass er alles kennt, alles weiß, ja? Wie ist es für dich? Wie ist diese Begegnung mit diesem Prüfer und Richter Jesus? Ist es für dich ein Grund, Angst zu haben? Sich zu fürchten? Zu Johannes hat er gesagt, hab keine Angst. Und ich bin sehr dankbar über dieses Wort, das Janine vorhin weitergegeben hat. Weil in diesem Wort, das Janine weitergegeben hat, da heißt es, du kannst mit Zuversicht dem Gericht entgegengehen. Und nicht nur dem Gericht, sondern auch dieser Prüfung, die ja vorher kommt. Du kannst mit Zuversicht dieser Prüfung entgegensehen. Warum denn? Weil er uns liebt, weil er uns grenzenlos liebt. Ja, weil Gott ein Gott ist, der der uns nicht kritisch gegenübersteht, ja nicht mal neutral gegenübersteht. Nicht einmal neutral, sondern er ist dieser Gott, der uns voller Gnade liebt. Und deshalb müssen wir keine Angst haben vor dieser Prüfung, dass er ganz genau hinschaut bei uns und den Finger darauf legt. Und es steht hier, und ich finde es so super, dass Jesus hier so eingeführt wird. Offenbarung 1, Vers 5. Wir gehen nochmal zurück zu diesem Vers. Also der Einstieg beginnt: Gnade und Frieden von ihm, der uns liebt und durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. So fängt's an. Das ist die Grundlage davon. Und deshalb müssen wir uns nicht fürchten vor seiner Prüfung, vor dem, dass er unser Leben ganz, ganz genau anschaut. Das heißt doch, dass dieser Richter uns gegenüber total voreingenommen ist. Normalerweise erwarten wir einen Richter, der neutral ist, oder? Aber der Richter ist uns total voreingenommen. Nämlich er ist für uns. Er ist von vornherein für uns, aber nicht, und jetzt kommt das Wichtige, er ist für uns, aber nicht, indem er die Wahrheit verdeckt oder vertuscht oder ignoriert. So macht er es nicht und sagt, ja, passt schon. Sondern er ist für uns, indem er die Wahrheit aufdeckt, seinen Finger auf Dinge legt in unserem Leben, die nicht gut sind, die uns schaden und die verhindern, dass dieses Licht scheinen kann, wie es soll. Da legt er seinen Finger drauf, enttarnt Motivationen, macht Sünde offenbar in unserem Leben, um dann was zu tun, um uns dann zu vergeben und uns zu heilen davon, dass wir das nicht mehr brauchen in unserem Leben, dass es rauskommt. So am Ende steht es heil von ihm. Wenn wir das nur verstehen, dass wir vor dieser Prüfung keine Angst haben müssen, weil er ist doch der will, dass es aus unserem Leben rauskommt. Uns wird es besser gehen und allen anderen um uns herum wird es auch besser gehen. Und vor allen Dingen können wir diesem Auftrag gerecht werden, den Gott für uns hat. So, er ist ein voreingenommener Richter, der für uns ist, aber nicht, indem er Sünde und indem er die Wahrheit verdeckt und Sünde toleriert, sondern indem er sie aufdeckt und dann aber vergibt und dann können wir ganz anders weitergehen. Er ist der, der selbst dafür bezahlt hat mit seinem Blut. Und dieses Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, das schneidet in zwei Richtungen. Ja, er legt offen, er tadelt, aber er bestätigt auch durch sein Wort. Er bestätigt durch Lob. Er verurteilt, er gewährt aber auch Gnade. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb müssen wir keine Angst haben. Und so macht es auch das Wort in diesen Briefen von Jesus. Wenn wir damit konfrontiert sind, mit diesen Briefen, auch mit Dingen, die nicht gut sind, in den Briefen, in den Gemeinden damals, aber auch in unserem Leben, dann macht es Jesus nie mit dem Ziel der Verdammnis. Niemals. Sondern immer mit dem Blick auf das, was zur Wiederherstellung führt. Weil er uns zurechtbringen will und mit dem Blick auf den Lohn, der auf die wartet, die überwinden. Das heißt, wenn Gott unser Leben herrichtet, und ich nehme jetzt bewusst dieses Wort, das auch in Bezug auf die Leuchter benutzt wurde, ja, dieses am Docht, ja, beschneiden, Dinge entfernen, die da nicht hingehören und Öl nachgießen. Wenn Gott unser Leben so herrichtet, dann, weil er uns so sehr liebt, dass er uns zurechtbringen will, dass er uns in unsere Berufung bringen will, in das, wozu wir eigentlich gemacht sind, in das, wozu du gemacht bist, jeder einzelne von uns. Und ich lade euch einfach ein, wenn wir jetzt in nächster Zeit durch diese Briefe von Jesus gehen, dass wir uns diesem Blick bewusst aussetzen, angstfrei, absolut angstfrei, weil wir wissen, wer da zu uns redet, unser Jesus. Unser Herr und Heiland Jesus, der uns geliebt hat, der sein eigenes Blut für uns gegeben hat, er ist der, der uns anschaut in diesen Briefen. Er ist der Dinge entfernen will, weil sie nicht hingehören, weil er uns liebt, weil er uns heil machen will. Und ich bete, dass wir das mit dieser Haltung tun, die wir in diesem Vers 3 gelesen haben, Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich. Glücklich. Will jemand von euch glücklich sein? Glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Ich lade euch ein, diesen Jesus an euer Herz zu lassen, das zu tun, was er tun will. Auch durch diese Briefe, durch diese Jesus-Worte, die wir hier in der Offenbarung finden. Wir werden uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen damit beschäftigen. Und ich bete wirklich, dass wir das in dieser Haltung tun, dass wir ihn ranlassen. Endlich auch ranlassen an diese Bereiche, wo wir ihn vielleicht noch nicht rangelassen haben, auch wenn wir schon gefühlt 100.000 Jahre gläubig sind oder vielleicht gerade dann. Und deswegen ist dieses Wort aber gerade die, die schon sehr, sehr lange gläubig sind. Lasst ihn ran, es ist Jesus, der da redet. Und er hat das Ziel, euch zurechtzubringen, weil er das Beste will für euch. Weil er euch zurechtbringen will für diesen Auftrag als Söhne und Töchter, aber auch für diesen Auftrag, dieses Licht in dieser Welt zu sein. Und Jesus, ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir so, dass du dieser Gott bist, der sich durch sein Wort offenbart. Danke, Jesus, dass du selber das Wort bist. Herr, und wir erlauben dir, zu uns zu sprechen. Und wir erlauben dir, dass ja, wirklich das auch zu tun, was du tun möchtest. Wir wollen es uns nicht einfach nur anhören und dann entscheiden, machen wir das, machen wir es nicht, sondern wir bekennen dich als unseren Retter, als der, der alles gegeben hat, der sein Blut gegeben hat, aus lauter Liebe. Aber wir bekennen dich auch als unseren Herrn, der, der sagen darf, wo es lang geht, der sagen darf, was raus muss, was drin bleiben kann. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht gefallen hast am Kritisieren und am Rummäkeln, sondern dass du ein Gott bist, der ja, das Ziel vor Augen hat mit uns. Herr, ich danke dir auch, dass in diesen Briefen auch viel Lob kommt von dir, auch Bestärkung, nicht immer nur das, was falsch ist, sondern auch zeigt, wo kann es hingehen, was ist gut, was gefällt dir. Und ich bete, dass dieser Wunsch, dir zu gefallen, einfach immer noch stärker wird in uns und dass wir bestärkt werden in so vielem, was wir, ja, wie wir schon mit dir leben. Dass es ermutigend ist für uns, dass wir wirklich angstfrei vor dich, vor deine Augen kommen können. Diese Prüfung über uns ja nicht nur ergehen lassen, sondern sie geradezu willkommen heißen, weil wir wissen, dass das, was am Ende herauskommt, gut ist. Herr, und das bete ich einfach, dass wir diese Haltung haben können, absolut angstfrei, weil wir wissen, was für ein herrlicher Gott du bist, der uns so, so sehr liebt. Danke, Vater, dass du uns so liebst und dass wir dein Wesen, deine Sicht, auch auf die Gemeinde, auch auf unser persönliches Leben als Gläubige, dass wir die durch diese Worte von Jesus sehen können. Und ich freue mich einfach auf diese Zeit, die vor uns liegt, wo wir einfach auch nochmal neu entdecken können, was du hineinsprichst in die Gemeinde unserer Zeit, in unser Glaubensleben in dieser Zeit. Danke, dass vor dir alles offen liegt, dass du der Gott bist, der kennt, und er weiß. Und ich danke dir, dass du das durch deinen Geist tust, dass du nicht mit der Keule kommst, sondern dass du durch deinen Geist genau an diese Punkte gehst, die bei uns ja, wehtun oder die bei uns einfach die wichtigen Punkte sind. Ich danke dir so sehr für deine Liebe und für deine Fürsorge, die darin zum Ausdruck kommt. Und ich lob und preise dich dafür, dass du dein Werk tust mitten unter uns. Amen.